Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, echt ungewohnt, gell?
Ja.
Wenn man dann so, man muss nur 3 Wochen nicht machen, dann ist schon wieder alles ungewohnt.
Ja, wir haben uns echt ewig nicht gesehen, dafür, dass wir uns sonst wirklich regelmäßig jede Woche sehen. Und insofern bin ich gefühlt auch wieder komplett, weiß ich nicht, ich habe alles verlernt.
Aber
erstmal wieder reinfinden.
Okay, dann machen wir noch eine Sache. Schönes neues 2025. Ich habe gehört, dass man das noch bis zum 15. Januar sagen
darf. Gibt's da so eine
laut
Regel?
Knigge, es gibt wohl laut Knigge so eine Regel, nachdem das bis zum 15. Januar noch okay ist.
Ah ja.
Dann machen wir das noch und dann alle, die uns zuhören, auch auf ein gutes Jahr und dann gehen wir direkt rein, oder?
Würde ich auch sagen.
Im Vulkan.
Ja, also Josef, ich würde sagen, wir steigen mal ein mit so einem ganz großen grundsätzlichen Thema für 2025. Für alle, die in und um Leipzig leben und für alle, die auch gerne mal nach Leipzig schauen. 2025 ist das Jahr Leipzig Buchstadt.
Stimmt.
Und das bedeutet, dass Leipzig als zentraler Buchplatz in Vergangenheit und Gegenwart beleuchtet wird. Ich habe mal so ein paar Facts für dich mitgebracht, warum Leipzig so eine tolle Buchstadt ist. Hier wurde die weltweit erste Tageszeitung gedruckt. Kaum zu glauben, aber wahr. Hier haben sich angesiedelt Verlage wie Breitkopf und Hertel, Brockhaus, Insel, Reklam und Rowohlt. Die sind jetzt zum Teil nicht mehr hier, aber die haben hier alle angefangen. Und das sind wirklich Namen, die eigentlich alle kennen. Dann habe ich gelesen, dass vor dem Ersten Weltkrieg in Leipzig 90% des weltweiten Notendrucks produziert wurde. Also auch der Verlag von Notenbüchern,
ja.
So rum, war hier ganz bedeutsam. 1912 wurde die Deutsche Bücherei eröffnet. Dann gab es 1914 die BuGra, die Weltausstellung für Buchgewerbe und Grafik. Da sind 2,3 Millionen BesucherInnen nach Leipzig gekommen. Und grundsätzlich muss man einfach sagen, dass es hier eine hohe Dichte an AutorInnen und Verlagen und Literaturveranstaltungen gibt. Lesefest, Leipzig liest während der Leipziger Buchmesse, ist einer, zumindest sagt das die Stadt Leipzig, kulturellen Höhepunkte in Europa.
Ja, das naja. Eigenframing ist dann immer so, literarischer Herbst gibt's noch. Ne?
Genau, literarischer Herbst im Herbst offensichtlich als kleiner Gegenpol.
Bist du dir sicher, Lynn?
Ob es im Herbst
auch im Sommer,
ist.
Ja.
Das habe ich vermisst.
Mit Klimawandel jetzt
Sprüche.
Im Frühling.
Ja, genau. Ja, und ansonsten haben wir hier auch eine sehr lebendige Gründerszene unabhängiger Verlage, also immer wieder kleinere Verlage, die sich neu gründen. Und all das soll während des Buchjahres
gefeiert werden,
sichtbar gemacht werden. Und den Link zum Programm packen wir euch mal unter die Folge. Dann könnt ihr da mal reinstöbern.
Wir werden wahrscheinlich
schauen,
immer mal wieder drüber reden. Ne?
Ja, ich denke, das wird immer wieder einfließen.
Wird sich das mal ergeben.
Mit Sicherheit.
Ich habe dir auch ein Thema mitgebracht, und zwar aus Indien.
Warte kurz, ich schüttel meine Hafermilch.
Ja, schüttel deine Hafermilch. Ist das jetzt sozusagen der Tusch für Indien?
Der Tusch, genau.
In Indien war die satanischen Verse, wir hatten uns ja verschiedentlich drüber unterhalten, von Salman Rushdie, relativ schnell nach Erscheinen verboten, aus den bekannten Gründen. Und der Vorwurf eben Blasphemie und so weiter. Ne? Ah. Und diese ganze Kontroverse wollen wir jetzt hier nicht nochmal aufnehmen. Aber was interessant ist, es darf jetzt wieder in den Buchläden verkauft werden. Und weißt du, was der Grund ist?
Mm-mm.
Jemand hat geklagt, beziehungsweise ist zu den Behörden gegangen und hat gesagt, ich würde eigentlich gerne mal sehen, mit welcher Begründung das eigentlich abgelehnt würde. Warum darf das nicht mehr verkauft werden?
Ja.
Ich will jetzt mal quasi die Begründung einsehen. So. Und die Behörden konnten aber leider das Dokument nicht mehr finden, in der die Begründung steht dafür, dass dieses Buch nicht in die Buchregale darf, woraufhin das Gericht gesagt hat in Indien, wenn es diese Begründung nicht gibt, dann existiert es offensichtlich nicht, dieses Verbot. Und damit ist der Weg wieder frei und Rushdie darf wieder verkauft werden. Das ist so eine
ist
richtig schön, das hat so einen richtig schönen Kafka-Turn noch so, ne?
Auf jeden Fall. Und
mir
es klingt
auch
so,
Rushdie so gefallen.
Bürokratisch, das kommt mir so richtig bekannt vor. Irgendwie hätte das auch in Deutschland sein können.
Wenn es nicht auf einem Dokument ist, dann kann es nicht wahr sein.
Ja, richtig.
Aber ist ja schön, ne?
Freut mich auch
dann darf
sehr.
Er wieder verkauft werden. Wird wohl auch ganz gut angenommen, habe ich gehört. Hast du noch was mitgebracht?
Ich habe noch was mitgebracht und zwar was Top-Aktuelles. Ich habe über Weihnachten, bin ich auf eine Veranstaltung aufmerksam geworden und die ist just diese Woche Sonntag und auch sonst immer verfügbar, weil es über eine App funktioniert. Okay, also pass auf, es heißt Remapping, eine neue Bewegung und es ist ein künstlerischer Stadtrundgang zu Orten der Leipziger Frauenbewegungen und das Ganze funktioniert über eine App und das eigene Smartphone und diese Leipziger Rundgänge führen unter anderem durch die Innenstadt zur Hochschule für Musik und Theater, in den Friedenspark, auf die Leipziger Baumwollspinnerei oder zum Beispiel zur Gedenkstätte für Zwangsarbeit und auch zur feministischen Bibliothek Mona Lisa. Und warum ich das jetzt hier in diesem Podcast mitbringe, hat noch einen anderen Grund. Die Sounds und die Texte und die Performances, alles, was für diese App quasi wichtig ist, das wurde unter anderem auch von ganz fantastischen AutorInnen erstellt. Zum Beispiel, und über die haben wir teilweise schon gesprochen, Caroline Krahl, du erinnerst dich. Wir haben zum Beispiel Koschka Linkerhand dabei, wir haben Olivia Golde dabei mit Text. Wir haben ja also ganz viele Leute, die auch aus dem Bereich PS, politisch schreiben, kommen. Ja. Ebenfalls dabei Katharina Zimmerhackel, die bei Trottoir Noir ein wunderbares Buch gemacht hat. Und das fand ich total spannend, denn ich bin ja der Meinung, dass gerade dann, wenn Texte von AutorInnen kommen, auch wenn sie jetzt nicht primär literarisch gedacht sind, einfach eine besondere Qualität mit sich bringen. Insofern kann ich das nur empfehlen. Und am Sonntag, für alle, die sich da eben nicht alleine bewegen wollen, findet das Ganze auch sozusagen gemeinsam statt. Und da kann man sich dann direkt am Sonntag anschließen. Wie ihr da hinkommt und alle Infos zum Start des Rundgangs findet ihr auch bei uns in der Folgenbeschreibung.
Machen wir so.
Und vielleicht bin ich auch da, wenn ich mein Kind irgendwo unterbringe.
Oder du nimmst sie mit.
Ja.
Dann wird er gebildet, aber ich glaube, das wird
na, man braucht ja auch, ja, und man braucht ja auch Kopfhörer, ne? Ja, und dann hat man trotzdem viel so über das Smartphone und da sehe ich den jetzt nicht so, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ich sehe meinen da auch nicht so, muss ich sagen. Also das überrascht mich nicht, das beruhigt mich eigentlich sogar eher, Lynn. Ich habe noch eine kleine Überschrift geklaut aus der Zeit, da geht's dann, wird dann so ein bisschen, geht's um wissenschaftliche Forschung dazu und so. Aber mich hat einfach nur die Überschrift interessiert, weil ich dir die Frage stellen möchte, ist Hörbuch hören genauso viel wert wie lesen?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Hörbuch boomt ja, ne? Also, das ist unglaublich. Ich habe heute, es ist verrückt, Josef, es ist verrückt. Ich habe gestern und heute recherchiert, weil ich habe so das Gefühl, vielleicht ist mal wieder Zeit für was Neues. Und ich habe so überlegt, ob ich noch eine Ausbildung zur Sprecherin mache.
Mhm.
Also Voice Acting.
Ja.
Weil ich einfach sehr gerne rede. Und gestern Abend habe ich dann mal Pettersen und Findus so vorgelesen, wie ich es vorlesen würde, wenn ich professionell,
wie ich es mir zumindest vorstelle.
Ja. Ach, es war einfach schön. Auf jeden Fall habe ich da ein bisschen recherchiert und dachte nämlich, oh Mann, so Hörbücher einsprechen, das wäre schon was. Vielleicht liegt da auch noch mehr Geld in einem Literaturbetrieb, weil die eben wirklich viel gehört werden.
Mhm.
Nach dieser kurzen Schleife zurück zu deiner Frage. Also ich höre überhaupt keine Hörbücher in der Regel.
Mhm.
Was ein bisschen... Ja, also ich sag mal so, es gab welche, die habe ich dir schon tausendmal empfohlen, das sind die Edgar Allan Poe Erzählungen gelesen von David Nathan, der hat auch so 20.000 Meilen unter dem Meer und solche Geschichten gelesen und der hat einfach so eine richtig tolle Stimme, aber ich kann einfach nicht zuhören.
Ja.
Also ich brauche irgendwie das Buch vor Augen. Wie geht's dir damit?
Genauso. Also ich kann mich vor allem auch nicht zurechtfinden. Mhm. Ich finde das so, wenn du, gerade wenn du längere Bücher hörst, ich brauche das irgendwie, dass ich weiß, wenn ich loshöre, höre ich es jetzt auch schnell am Stück fertig. Das geht halt bei Podcasts oder so in der Regel, ne? Aber bei Büchern geht das ja gar nicht. Und dann musst du ja immer wieder dich reinfinden. Und mein Problem ist, ich habe das letzte Mal, dass ich das probiert habe, war ein Jane Austen-Roman. Ich kann dir nicht mal mehr den Titel sagen, weil das Problem war, ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie dieser Roman, ich habe nicht das Gefühl danach, ich habe ihn gelesen. Und das ist für mich ein Problem irgendwie. Dann verbringe ich ja trotzdem so viel Zeit damit, habe aber nicht das Gefühl, sagen zu können, ich hätte dieses Buch gelesen, obwohl ich die Worte gehört habe. Aber ich glaube, es gehört für mich so dazu, das Buch anzufassen und dann so zu gucken. Da kommen wir auch schon langsam zum Thema von unserer heutigen Folge, aber so zu wissen, das passiert ungefähr in der Mitte oder das passiert ungefähr am Ende oder sowas. Ne? Ich habe keine Orientierung, keine Ahnung. Die könnten auch noch 15 Stunden weiterreden oder sie könnten jetzt auch aufhören, dann wäre halt das Buch vorbei. Voll. Weißt du, so, ich habe gar kein Gefühl dafür und das macht mich irgendwie wahnsinnig beim Hören.
Das geht mir genauso und wir sind ja auch beide so, dass wir in den Büchern gerne rummachen. Also du Das klang gerade komplett falsch. Aber
ich weiß aber, was du meinst.
Du schreibst mit Bleistift
ich
rein.
Ich nehme den Bleistift zum Rummachen.
Genau, und ich nehme die Klebezettel.
Ich habe früher sogar mit dem Kuli rumgemacht. Das war schlimm.
Ja, ich habe Beweise davon
wirklich
gesehen. Das
ist wirklich schlimm.
Arg, dass Josef.
Ja, ich weiß gar nicht, warum das irgendwie so. Aber ich habe zum Glück aufgehört.
Naja, aber weißt du, und das geht halt beim Hörbuch auch nicht. Und ich neige ja auch dazu, dass ich eben dann, wenn ich ein Buch gelesen habe und dann sind da meine 20, 30 Klebezettel drin, dann gehe ich das Buch nochmal durch. Von Klebezettel zu Klebezettel und gucke, was hat mir daran irgendwie gefallen. Und manchmal sind das so Sätze, die schreibe ich mir dann ab und dann tue ich die in so einen Zettelkasten, der so ein bisschen sortiert ist. Und manchmal sind es irgendwie gewisse weiterführende Literaturtipps, was auch immer. Manchmal also so handfeste Dinge, manchmal nur so eine allgemeine Passage oder was, was ich eben für den Podcast dann benutzen will. Das geht beim Hörbuch auch nicht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass mit Hörspielen nochmal was anderes ist. Also so ein Hörspiel, einfach auch wirklich
so
mehr
ist.
Für das Ohr passiert. Ja, ne? Und wo mir das nicht nur jemand vorliest.
Die sind ja in der Regel auch ein bisschen kürzer, ne? Also als jetzt so ein gesamtes eingelesenes Buch.
Ja, genau.
Weil die das ja quasi dramatisch so ein bisschen aufbereiten und dann eben manche Passagen oder so auch so ein Stück weit runterfallen.
Es gibt eine Ausnahme übrigens.
Sag.
Wir haben so lange nicht gequatscht, ne? Ich muss hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen fallen mir ein. Also pass auf, eine Ausnahme gibt es. Und zwar war ich mal mit Johannes anderthalb Wochen im Auto unterwegs und wir haben es 10 Jahre her gefühlt und wir haben quasi eine Reise gemacht durch verschiedene Länder. Und da haben wir natürlich die ganze Zeit Hörbücher gehört im Auto und das fand ich richtig cool, so 6 Stunden Auto fahren und dabei einfach nichts anderes machen als Hörbücher hören. Und das wäre so die einzige Situation, in der ich mir das tatsächlich noch vorstellen kann.
Ja.
Vielleicht sogar, um einfach Texte zu hören, die man nicht lesen würde.
Ja, ja.
Und leider, du weißt, ich habe keinen Führerschein. Das heißt, ich bin immer darauf angewiesen, dass die Person, die mich fährt, irgendwie Lust auf sowas hätte. Weil, ich weiß nicht, es gibt doch, wahrscheinlich steht das sogar im Knigge, dass die Person, die fährt, aussuchen darf, was gehört wird.
Also das war bei mir nicht so, aber einen Führerschein habe ich auch nicht. Also insofern wird das auch nicht dazu führen, dass ich jetzt mega viel Hörbücher höre. Lynn, können wir dann zu unserem zweiten Block kommen?
Wir können, ja. Die helle Kammer.
Genau, wir haben nämlich gesagt, wir wollen uns jetzt einmal, bevor das Jahr schon wieder so, bevor man schon wieder mittendrin steckt und dann alle möglichen Neuerscheinungen kommen und Themen und Interviews und all die Dinge, die wir noch vorhaben mit dem Podcast, wollen wir einmal uns sammeln und einfach so ein bisschen übers Lesen generell sprechen, so eine quasi eine Meta-Folge machen. Und dafür würde mich erstmal interessieren, denn was hast du über Weihnachten gelesen? Gab es irgendwas Gutes?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dir eine kleine Auswahl der Bücher mitgebracht, die ich über Weihnachten gelesen habe, weil ich dachte, die passen ganz gut zusammen. Und dann können wir da kurz drüber sprechen. Die Gemeinsamkeit ist, dass eigentlich die meisten Bücher vom Gehen, ja, oder von etwas Verfolgen, vom Nachspüren, von Leidenschaft und so einer Einsamkeit in der Landschaft handeln. Ein Buch, was ich in diesem Zusammenhang gelesen habe, war Der Poet der Canyons. Und meine Frage ist jetzt, kennst du Everett Rose?
Nee, gar nicht. Noch nie gehört.
Das ist ein Abenteurer. Ich hatte ja in der letzten Folge vor Weihnachten gesagt, dass ich so eine Leidenschaft für so Abenteuergeschichten habe.
Da haben wir über Into the Wild gesprochen. Ne?
Genau, wir haben über In die Wildnis von John Krakauer gesprochen. Und über diesen Text bin ich dann über Umwege zu Everett Rose gekommen. Und der hat im Alleingang die High Sierra, die kalifornische Küste und die Wüsten des amerikanischen Südwestens erkundet, und zwar in den 30er Jahren. Der ist bei uns weniger bekannt. Es gibt tatsächlich auch nicht viel, was hier übersetzt wurde von ihm. Es gibt eben dieses Buch, wo Jenny Niederstadt einige Texte von ihm, vor allem Tagebucheinträge und Briefe, versammelt hat und manchmal so ein paar biografische Einordnungen. Und das ist wahnsinnig aufregend. Also das ist halt zu einer Zeit, wo diese Landstriche, in denen er sich da befindet, wo die wirklich dünn besiedelt sind. Das sind sie grundsätzlich, glaube ich. Und es gibt da eben noch diverse Ureinwohnerstämme, allerdings eben auch schon in Konflikten mit den Siedlern. Und es gibt Räuberbanden, es gibt Waffengewalt. Also es ist ein dünn besiedelter Landstrich, aber wenn du jemandem begegnest, da musst du schon irgendwie
Es ist quasi nicht nur die Natur, die da in dem Buch jetzt spannend ist in dem Fall, sondern auch die Umgebung ist ganz anders, als wir es heute so
genau.
kennen.
Genau, also es ist schon auch wirklich eine atemberaubende und abenteuerliche Umgebung. Er ist wochenlang allein und der ist, als er das erste Mal loszieht, noch keine 20 Jahre alt. Mhm. Also ich glaube mit 16 oder so ist er dann das erste Mal wirklich weiter weggezogen und dann hat er meistens so Packesel dabei und so Satteltaschen und da hat er dann sein Zeugs drin und dann wandert er halt los und alle Briefe, die ihn erreichen, müssen immer an Städte geschickt werden, die irgendwo in Kilometer weit entfernt sind, mit dem Hinweis, bitte nicht wegwerfen, der holt die irgendwann, der ist halt gerade irgendwo und keine Ahnung. Die Familie hat ihn da auch sehr, sehr unterstützt und ihm immer Geld geschickt oder er hat Drucke gemacht, Linoldrucke unterwegs, hat sie sozusagen geschnitzt und hat die dann immer nach Hause geschickt, hat die dann teilweise verkauft und davon gelebt auf Wanderschaft. Und genau, eigentlich ist seine ganze Reise geprägt von wenigen Begegnungen, wenig Essen und einer unglaublichen Natur. Und dann mit 20 Jahren ist er in einem abgelegenen Gebiet in Utah verschwunden. Also das ist bis heute ein ungelöstes Rätsel.
Das sieht irgendwie auch oft bei diesen Abenteurern, dass die irgendwann dann so in der Natur quasi so, dass man nicht so richtig weiß, was mit ihnen passiert ist.
Ja, das ist wirklich krass. Und es gibt so eine Stelle, pass auf, relativ am Anfang, da schreibt er in einem Brief, ich möchte mein kurzes Leben mit interessanten Erlebnissen und töpferischer Arbeit füllen. Philosophische und ästhetische Betrachtungen reichen da nicht aus. Ich habe vor, alles zu unternehmen, um meinen Erfahrungshorizont zu erweitern und meine Persönlichkeit aufs Vollste zu entwickeln. Wenn ich das erreicht habe und bevor mich der körperliche Verfall einholt, möchte ich noch einmal einen letzten Trip in die Wildnis unternehmen und einen Ort aufsuchen, den ich kenne und liebe. Und dort werde ich bleiben. Das schreibt er also an seinen Bruder. Und dann ist er wenige Monate später verschwunden, wenige Jahre. Es ist halt einfach Legende. Ja, also das führt zur absoluten Legendenbildung. Ja. Und ich habe dir noch eine andere Stelle mitgebracht. Denn es ist schon so, man fragt sich jetzt, okay, ist das jetzt lesenswert auch im literarischen Sinne?
Ja, genau.
Also es sind ein paar etwas spezielle Naturgedichte eingestreut. Ich würde sagen, die sind mehr oder weniger fürchterlich, wie das halt häufig so ist dann. Aber grundsätzlich, also wenn man eben solche Geschichten mag und er kann auch, also Briefe kann er wirklich schreiben, dann ist das auf jeden Fall lesenswert. Und pass auf die andere Stelle, da kann man nochmal einen kleinen Eindruck davon bekommen. Seit ich Desert View verließ, hatte ich unzählige Abenteuer und merkwürdige Erlebnisse. Wenn ich mich zurückerinnere, so muss ich an die hunderte Meilen denken, die ich durch die Wüste, durch Schluchten, unter rote Felsen und durch dichte, fast undurchdringliche Wälder zurückgelegt habe. Und wie ich diese Strecken im Geiste noch einmal abwandere, denke ich auch an viele Menschen, die ich auf dem Weg traf. Ich glaube, es gibt vieles im Leben eines Menschen, das ein anderer nicht verstehen oder schätzen kann, wenn er nicht dieselben Erfahrungen gemacht hat. Und die meisten Menschen haben dazu ja gar nicht die Gelegenheit. Ein paar Mal entkam ich den Klapperschlangen und den bröckelnden Felsen nur knapp. Dann schildert er, wie er wiederholt in irgendwelche Bienenschwärme gerät, mitten in der Nirgendwo und dann halt wirklich 3 Tage einfach irgendwo liegt und komplett zugeschwollen ist.
Boah.
Oder hat auch Sumachvergiftungen, also es ist so eine Pflanze, ich glaube Wildefeu. Also es ist wirklich, wirklich krass. Und er stirbt also wirklich oft beinahe, aber das verliert so an Bedeutung, weil er lebt dann halt trotzdem weiter und geht dann wieder und ist wieder gesund. Und dann, wenn du das irgendwie vor einem Monat erlebt hast, bevor du das nächste Mal mit jemandem sprichst, ist es ja auch nicht mehr
so
unmittelbar.
Ja, ja.
Also, und vor allem auch für die Zeit und den Ort jetzt nicht so unglaublich speziell. Und er schreibt dann noch in dieser Passage am Ende, es stimmt, dass ich geistreiche Gesellschaft vermisse, aber es gibt sowieso so wenige Menschen, mit denen ich die Dinge teilen kann, die mir so viel bedeuten. Und deshalb habe ich eben gelernt, darauf zu verzichten. Es genügt mir, von Schönem umgeben zu sein und diese Schönheit in Dingen bei mir zu tragen, die mir stets Freude machen. Und da hat er zum Beispiel so einen Silberarmreif mit 3 Türkisen, die er von so einem Ureinwohnerstamm geschenkt bekommen hat. Und das ist alles einfach sehr, sehr rührend und gar nicht so von der Lebenseinstellung so fremd, obwohl das so eine ganz fremde Zeit und eine fremde Landschaft ist.
Würdest du dann vielleicht sagen, dass das Buch quasi sehr stark einfach über die Stimme und über die Haltung von jemandem lebt, der wirklich auf der Suche ist und dass man dann quasi das Sprachliche sich daraus irgendwie ergibt, aus dieser, wie das jetzt für mich klingt, so ein bisschen aus so einer gewissen Aufrichtigkeit, aus so einer gewissen ernsthaften Suche nach etwas, kann ja auch eine Sprache überzeugen und gar nicht sozusagen, dann sagt man vielleicht, okay, sie ist jetzt nicht unfassbar genial gebaut und dann, da ist nicht alles so Nabokov-mäßig so vorbereitet und 1, 2, 3, aber man spürt einfach das, was dahinter steckt, weil zum Beispiel, das ist ja auch so ein Roman wie On the Road zum Beispiel, ist teilweise auch ganz schön viel Gelaber und eigentlich nicht so, also hat viele Fehler, wenn man das so sagen will, aber für die Menschen, die sich davon angesprochen fühlen, lebt der Roman, glaube ich, eben auch ganz stark von seiner Stimme und von diesem so, da ist jemand auf der Suche und da will jemand was wissen und ne, so. Ja. Und das kann einen ja auch überzeugen.
Absolut, die Stimme ist sehr, sehr klar und sehr, sehr unverstellt, weil das natürlich nie für die Veröffentlichung gedacht war. Also Briefe, Tagebucheinträge, der war 20 Jahre alt, als er verschwunden ist. Klar. Also auch das ist natürlich etwas, ich glaube, aus dem hätte in der Hinsicht dann wirklich viel werden können, wenn er sich geschult hätte oder geschult worden wäre. Und das macht es natürlich auch so, also wirklich so, auch das ist ja so ein Buch, wo man weiß, da schreibt sich jemand, ohne es zu ahnen, seinem Tode entgegen.
Ja, ja.
Und bis heute ist nicht klar, 2009 gab es kurz mal so Eilmeldungen, dass sie jetzt eine Leiche gefunden haben und er könnte es sein, es hat sich als falsch erwiesen. Es gibt tausende Theorien bis hin zu so Verschwörungen, dass er eigentlich noch lebt und jetzt über 80 ist und bei irgendeinem Ureinwohnerstamm noch leben würde. Also die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass er einfach abgestürzt oder umgebracht wurde.
Ja.
Und in dem entsprechend bin ich auch übrigens sehr, sehr gespannt, ob es irgendwann noch gelöst wird, ob die Erde wieder was preisgibt.
Wieder irgendwer gefunden wird, ja. Ich habe diesen Winter über 2 Bücher gelesen oder Weihnachten über, die ewig auf dem Schreibtisch liegen. Wie gehst du damit eigentlich um, wenn so Bücher, ich meine, jetzt war es für mich ein bisschen leichter, ne, weil ich wusste, dass wir die noch im Podcast besprechen möchten. Die wurden uns schon vor einer Weile zugesendet. Wir werden die in den nächsten Folgen besprechen, deswegen will ich dazu auch gar nicht so viel sagen. Aber wie gehst du damit um mit so Büchern, die einfach sich ewig aufschieben irgendwie?
Gibt es
bei dir dann irgendwann
Thema.
Eine Entscheidung? Also jetzt, wenn es nicht für den Podcast wäre.
Oh, das Schlimme ist, ich habe so einerseits dieses ganz starke Bedürfnis nach einer großen Übersichtlichkeit. Ich bin sehr ordentlich und alles hat seinen Platz und Sachen, die rumliegen, sind eigentlich für mich immer wie so unerledigte Aufgaben. Ich kann damit nicht umgehen und deswegen räume ich Sachen auch immer direkt weg und das ist halt bei Büchern so ein Thema, das mich noch immer beschäftigt, weil ich glaube, ich hatte das mal erwähnt, als ich nach Leipzig gezogen bin, hatte ich so eine richtige Sucht, dass wenn es mir nicht gut ging, dass ich dann in so Antiquariate gegangen bin und einfach so 50 Euro ausgegeben habe und da kommst du in Antiquariaten wahnsinnig weit. Also so Schiller und Shakespeare Gesamtausgaben. Ich hatte auf jeden Fall 5 Bücherregale und das in meiner kleinen Wohnung und die standen schon so voreinander, weil die nicht mehr reingepasst haben. Und im Laufe der letzten Jahre habe ich das quasi auf ein Regal reduziert, weil die Bücher eben auch alle ungelesen waren. Und ich wusste einfach, ich will die auch gar nicht lesen.
Ja.
Also das kann ich auch gar nicht schaffen. Und übrig geblieben ist so ein Stapel von so, ich würde sagen, 150 Titeln.
Die du noch nicht gelesen hast?
Die ich noch nicht gelesen habe und die ich gerne lesen möchte. Und ich habe jetzt für dieses Jahr eben mir vorgenommen, diese Bücher zu lesen und die ich nicht schaffe, dann endgültig wegzugeben
sozusagen. Das ist dann die Marke was dieses Jahr dann wirklich dran kommt, kommt dran und danach sammelt man die nächsten Bücher ab.
Und ich werde dir davon erzählen, weil ich habe mir 12 sehr dicke Bücher rausgesucht und ich finde es immer schwierig, im Alltag so sehr dicke Bücher durchzulesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie kommt man nicht dazu.
Und
weißt
du,
was ich meine? Naja, ich habe einen ultimativen Trick. Ich habe mir für jeden Monat ein Buch ausgesucht. Dann teile ich die Anzahl der Tage des Monats durch die Seiten oder umgekehrt. Und das, was bei rauskommt, lese ich halt jeden Tag. Und im Moment lese ich jeden Tag 12 Seiten aus Urwelten. Ich glaube, es heißt Urwelten. Ich bring's Ende des Monats mit und sag dir, wie es gewesen ist. Ja. Über so vergangene Ökosysteme. Also wo quasi Ökosysteme beschrieben werden, die es nicht mehr gibt.
Ein älteres oder ein jüngeres Buch?
Es ist ein neueres Buch,
ne? Stimmt, mir kommt der Titel.
Ja, das war auch relativ dann bekannt und das ist ziemlich spannend, teilweise ein bisschen müßig zu lesen und schwierig vorzustellen, weil es eben teilweise Umwelten sind, mit denen man überhaupt, und Tiere auch, ne, die es einfach nicht mehr gibt, keine Ahnung. Alles, was T-Rex oder Säbelzahntiger hinausgeht, ist mir irgendwie schlecht vorstellbar. Aber sehr interessant, und so habe ich quasi eine kleine Portion jeden Tag und habe dann endlich mal diese ganzen dicken Bücher durchgelesen am Ende des Jahres.
Ja, ich habe das tatsächlich angefangen, als ich damals Dostojewski lesen wollte, Schuld und Sühne, und ich bin einfach nicht richtig weitergekommen, ne? Weil das Problem war immer, wenn ich dann mal 2-3 Tage nicht gelesen hatte, war ich wieder so draußen, dann wusste ich immer nicht so genau, weil die Namen, ich finde zum Beispiel bei großen russischen Romanen oder generell, da hat man auch so ein bisschen das Problem, dass man die Namen dann wieder sowieso schon einem schwerer fällt. Mhm. Die heißen dann teilweise auch noch so ähnlich. Das ist auch bei Tschechow-Stücken manchmal unfassbar anstrengend, weil die alle so ganz ähnlich, wenn die dann noch so durch die Familiennamen noch miteinander verbunden werden. Und das heißt, du musst eigentlich dranbleiben, um einfach in der Geschichte zu bleiben, dann ist es auch kein Problem. Wenn du aber immer wieder rausgehst, dauert es halt ewig irgendwie. Und da habe ich tatsächlich damals angefangen, genau bei dem Buch zu sagen, okay, ich lese jetzt jeden Tag 20 Seiten, ich lese es jeden Tag und dann ist es irgendwann durch. Und das hat so gut funktioniert, dass ich das dann immer für Klassiker gemacht habe oder für dickere Bücher, wie du das jetzt sagst. Und dann hat es irgendwann übergegriffen, weil dann auch so, also ich mag das ja auch alles so gerne so strukturiert und so, und dann hat es übergegriffen und dann habe ich irgendwie jedes Buch, jede Zeitung, jedes alles so gelesen. So mache ich es auch eigentlich. So mache ich eigentlich, naja, manche auch in 30, manchmal auch in 10, je nachdem, ne? Also quasi zum Beispiel die Bücher, die am meisten Priorität haben, die am schnellsten fertig machen werden müssen, kriegen am meisten Seiten.
Ja.
Die, wo ich sage, das kannst du jetzt so nebenher, Gedichtbände zum Beispiel lese ich nicht 30 Seiten am Tag, das wäre irgendwie voll bescheuert. Sinn, ja. Genau, da mache ich eher 10. Und dann habe ich jetzt aber über Weihnachten mal wieder zum ersten Mal wirklich seit Ewigkeiten quasi diese zwei Bücher, ich sage jetzt mal einfach schon mal kurz die Titel, Nachtzugtage und Ich komme nicht zurück, über die wir dann reden werden, die habe ich halt mal wieder so komplett am Stück, weil ich dann an Weihnachten überkrank war, und dann habe ich die so komplett an einem Tag gelesen und dachte mir so, das geht auch noch. Ja. Das ist eigentlich auch ganz schön. Also, ist, weißt du, ich hatte so wieder dieses alte Lesegefühl, was man irgendwie so hat, wenn man so einfach so wirklich sich so ganz reingelassen hat. Und ich mag dieses Strukturierte, das hilft im Alltag total, gerade für uns jetzt, glaube ich, auch, die wir ja für verschiedene Anlässe lesen. Ne? Du liest für Moderation, für den Podcast, dann liest man irgendwie noch für die Projekte, an denen man schreibt. Das heißt, man muss auch ein bisschen vorankommen. Man kann nicht irgendwie so, aber dieses, sage ich mal, so ein bisschen ziellosere Lesen, dieses einfach nur Lesen um des Lesens willen, das macht schon auch Spaß. Das darf man sich nicht so verlieren. Ne? Man muss ab und zu mal so diese Tage finden, wo man sagt, so, und jetzt fange ich mal morgens an und dann gucke ich mal, wie ich Lust habe über den Tag.
Genau.
Und dann lese ich mich da so durch.
Das ist wirklich, ich habe auch meine verbliebenen 150 ungelesenen Bücher quasi genauso sortiert. Es gibt den Lyrikstapel, wo ich eben mir meinetwegen pro Monat eins rausgreife und mich wirklich reinversenke, immer mal wieder aufschlage. Es gibt die Bücher, die ich aus Spaß lesen will, also wo nichts, was mit mir oder meinen Projekten zu tun hat, nichts mit dem Podcast zu tun hat und so weiter. Vielleicht merke ich dann, oh, ich will das doch irgendwo mitnehmen,
klar.
Das ist eine andere Sache, ne? Und dann gibt's eben die beruflichen Stapel und so weiter. Und ich, also ja, liebe ich sehr auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon richtig auf dieses Lesejahr.
Ich mich auch. Und willst du uns noch kurz auf deine anderen zwei Reisen mitnehmen? Oder sind das Reisen überhaupt?
Na, da so ein bisschen. Ich muss dich dazu, ich habe noch zwei Bücher gelesen, die hängen zusammen, deswegen stelle ich die gemeinsam kurz vor. Wie ist denn dein Verhältnis zu Caspar David Friedrich?
Der Maler?
Ja.
Naja, ich kenne die Bilder.
Ja, aber was fühlst du, wenn du sie siehst?
Verhältnismäßig mittel.
Mittel.
Okay. Also ich finde die irgendwie schon beeindruckend. Ich habe auch einige Original gesehen in Hamburg, aber ich bin jetzt auch nicht so voll weggehauen oder von ihm, so würde ich es mal sagen.
Okay, pass auf, weil ich bin großer Fan und der wäre ja letztes Jahr 250 Jahre alt geworden, deswegen waren ja unglaublich viele
extrem.
Ausstellungen und es sind auch Bücher erschienen und ich habe jetzt über die Feiertage mir zwei nochmal genauer angeschaut. Ich hatte vorher schon von Eberhard Radke Maler Friedrich gelesen.
War das eine Biografie, oder?
Ja, so in etwa.
Ach so,
genau.
Ja, du stellst es jetzt vor.
Genau, ich stelle es jetzt vor, das kommt jetzt. Pass auf, das ist dieser schöne Band von Berenberg. Und da gibt es das tolle Zitat gleich zu Beginn. Es erschließt sich dann noch, warum ich das vorlese. Pass auf. Er hat, als er sich um 1800 in der Natur umschaute, mehr wahrgenommen als andere. Eine erhabene Leere und geheimnisvolle Reserviertheit. Seine Natur lächelt nicht. Sie öffnet nicht die Arme, sie sagt kein Wort. Sie steht da wie ein letzter Zeuge, eine Erinnerung daran, dass die Geschichte mit dem Menschen einmal groß und gut gemeint gewesen war. Die Geschichte ist schlecht ausgegangen. Und für solche Sätze liebe ich eben diese Biografie und muss aber sagen, deswegen habe ich das jetzt so kurz abgehandelt, dass ich das, was ich jetzt über die Feiertage gelesen habe, noch viel besser fand. Das ist nämlich von Kia Wahland. Du kennst die vielleicht, die ist Kunsthistorikerin und Kritikerin, Dozentin und schreibt für die SZ und hat auch schon viele andere Kunstbücher geschrieben. Sie stand mit ihrer Biografie zu Da Vinci auf der Shortlist des Preises der Leipziger Buchmesse. Und sie beschäftigt sich auch mit dem Naturerleben von Caspar David Friedrich, aber als so eine Art Mystik, also als Gotteserfahrung und als Achtsamkeitspraxis. Sie sagt das auch, dass sie glaubt, dass es deswegen so eine, also wieder so entdeckt wurde, weil mit dieser Kontemplation irgendwie heute wieder viele was anfangen können als Gegenbewegung.
Das ist sozusagen zu unserem Zeitgeist heute einfach auch wieder sehr gut passt.
Genau. Und deswegen stehen auch da unheimlich viele schöne Sätze drin. Vor allem aber, es ist ein Buch mit tollen Abbildungen, also von den Malereien. Und ich finde, dass sich diese beiden Werke gut ergänzen, weil Radgeb, der interpretiert oft das Gemalte, also das, was er sieht, so scheint es mir zumindest, während Wahland halt eben eher von Friedrich selber herkommt. Also sie macht es oft so, dass sie das tatsächlich darstellt und wiedergibt, was da gezeichnet ist und es nicht primär interpretiert. Das heißt, sie spricht eben auch viel darüber, welche Farben werden aufgetragen, wie ist das gemacht. Das ist ganz spannend, da gibt es zwei Gemälde, die beide betrachten. Abtei im Eichwald heißt das, glaube ich. Und ja, genau. Und die, wie sie über diese Bilder sprechen, ist komplett unterschiedlich. Und das fand ich so faszinierend und war aber auch völlig logisch. Das ist wie, wenn wir über das gleiche Buch sprechen.
Ja, ja, voll.
Und insofern kann ich nur sagen, wer Caspar David Friedrich toll findet und Lust hat, sich mit ihm zu beschäftigen, aber eben kein dickes Buch lesen möchte, kann zwei sehr dünne lesen. Und das geht auch wirklich schnell, sind viele Bilder drin. Das ist ein Vorteil.
Ja. Und auch gut, finde ich. Also ich finde gerade bei sowas, wenn du über einen Maler schreibst, dann müssen die Bilder irgendwie auch mit rein, damit du es alles gleich direkt da hast und dir direkt angucken kannst. Und
ganz spannend ist aber auch, dass sie schreibt, also Kia Wahland schreibt, dass quasi trotzdem die Drucke immer, also er ist ja ein Meister der Farben, sagt man so. Und das ist tatsächlich schon allein bei den Abbildungen im Buch vorstellbar, aber ich glaube, vor so einem Original zu stehen, ist nochmal richtig krass. Ich finde es vor allem schön, weil ich habe sämtliche Caspar David Friedrich Ausstellungen verpasst und jetzt ist das Jahr halt um.
Ich wollte dich gerade fragen.
Viele sind nicht mehr und da bleiben die Bücher, weißt du, und das mag ich so gerne, weil bei so einem Ding, was also bei so einem, ja, also irgendwie, ne, jemand hat so ein Jahr bekommen und dann wird da ganz viel gemacht und keine Ahnung, oder auch nur eine Ausstellung, ne? Das muss ja auch nicht immer so ein großes Programm sein. Und was ist das, was am Ende übrig bleibt? Also nimmst du ja kein Original mit nach Hause, das funktioniert ja nicht. Und dann hast du halt Bücher, die sich damit beschäftigen und wo du immer wieder so richtig eintauchen kannst. Das war schön.
Sehr schön. Und ich meine, es ist ja noch nicht vorbei, ne? Man kann ja Caspar David Friedrich in Deutschland ganz gut sehen.
Ja.
Verhältnismäßig zu anderen Künstlern. Wollen wir vielleicht einen Blick in die Zukunft werfen?
Ja.
Wärst du bereit? Ich habe nämlich
auf jeden Fall.
Ich habe nämlich mal ein bisschen die Verlagsprogramme durchforstet.
Ja, ich dachte, du hast deine Tarotkarten ausgepackt.
Genau. Diese Art von Zukunft meine ich nicht. Nee, das weiß ich nicht. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber ich habe mal ein bisschen geguckt, was kommt so raus. Auch schon ein bisschen im Hinblick auf unseren Podcast. Was könnte uns vielleicht auch interessieren? Ich würde mal sagen, ein großes Ding ist Hoffnung. Es gibt jetzt immer mehr Bücher, die sich so mit dem Thema beschäftigen, wie kriegen wir noch Zuversicht in dieser Welt, ne? Erstaunlicherweise hat Rebecca Solnit da gleich zwei Veröffentlichungen in Deutschland bei verschiedenen Verlagen. Eine bei Mattes und Seitz, die andere weiß ich gerade nicht mehr. Da dachte ich, machen wir mal irgendwann so eine schöne Doppelfolge, ne, wo wir das so von der anderen Seite, da bin ich aber auch sehr gespannt, oder zumindest vom Titel her fühlt sich so an, als ob es von der anderen Seite kommt, ist Verzweiflung von Heike Geißler. Das kommt im Februar raus.
Ah, bei Surkamp, da freue ich mich sehr drauf.
Ich finde das irgendwie einfach sehr, das klingt irgendwie sehr interessant. Und ich glaube, das ist auch so ein Buch, wo es auch schön wäre, wenn wir es beide einfach lesen könnten und uns dann so ein bisschen drüber austauschen könnten, weißt du. Gibt es denn bei dir Sachen, wo du sagst, da hast du schon so ein bisschen Auge drauf?
Naja, in Anbetracht der Tatsache, dass diese 150 ungelesen Bücher noch bei mir rumliegen.
Hast du gesagt, so ganz ehrlich, Neuerscheinung wartet bis nächstes Jahr.
Also ich habe natürlich eine Menge schon auf dem Tisch. Also schon allein für die Buchmesse lese ich, glaube ich, im Zuge von Moderationen, die auch immer so, wir teilen uns ja auch eine Moderation. Du weißt, es sind so Sammelmoderationen, wo du halt so zwischen 6 und 9 Bücher zeigst. Die liest du natürlich im Vorfeld alle. Und davon habe ich 3, das heißt, so insgesamt habe ich jetzt auf jeden Fall im Frühjahr schon mal 20 Bücher zu lesen, um die ich mich so ein bisschen kümmern muss. Und das sind natürlich alles Neuerscheinungen. Ich genieße das auch, dass mir dadurch von außen quasi so ein Einblick gegeben wird, auch wenn ich die Titel vielleicht selber nicht ausgewählt hätte für meinen Lesestapel.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das geht das ganze Jahr so, dass ich immer wieder auf Neuerscheinungen stoße. Entweder weil wir hier darüber sprechen oder weil es durch eine Moderation für mich dann wichtig ist. Und das nutze ich so ein bisschen als mein zeitgenössisches Dranbleiben, das Aktuelle. Und ansonsten.
Und wir nutzen quasi unseren Podcast, um die, die davon gut sind, hier zu besprechen.
Richtig, genau. Und ansonsten versuche ich mich tatsächlich auf das zu konzentrieren, was jetzt bei mir liegt, um so ein bisschen Grund reinzukriegen. Weil mein Traum ist ja wirklich folgendes Szenario. Mein Traum ist, dass ich halt so 5 Bücher auf meinem Schreibtisch liegen habe, die gerade wichtig sind und die ich gerade lesen will. Und mehr nicht.
Ja.
Das
ja,
ist so für mich der Inbegriff von Ruhe.
Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob du diesen Traum hier erreichen wirst, aber ich verstehe ihn.
Ja, ich frage mich auch, warum ich es nicht fertig bringe, einfach diese seit Jahren ungelesenen Bücher weiterzugeben.
Na,
weißt
du,
was ich meine?
Du hast ja einen Plan.
Ja, aber ich weiß, es sind zu viele, um es zu schaffen. Ich könnte ja auch einfach sagen, ich sehne mich nach einem Gefühl der Ruhe und das könnte ich jetzt sofort herstellen.
Ja, aber das Problem ist, ich glaube, das Problem ist halt, dass man dann doch irgendwie denkt, so, ach, aber dieses Buch ist ja gar nicht. Also ich habe das manchmal so, ich habe das beim Aussortieren aus dem Bücherregal. Ich versuche immer jetzt, wenn ich mir neue Bücher besorge, dass ich dann andere aussortiere, so, ne? Dass ich versuche so ein bisschen, damit das Regal nicht zu voll wird. Und dann habe ich aber das schon manchmal, dass ich denke, ja, das mache ich jetzt. Und dann nehme ich es in die Hand, blätter drin rum und denke so, ach so, warte mal, das ist eigentlich ja gar nicht, eigentlich wollte ich das ja schon echt gern lesen, als ich mir das da vor 2, 3 Jahren gekauft habe. Das hatte schon irgendwie einen Sinn, so, ne? Und dann legt man es halt doch nochmal weg. Gut, dann lass mich nochmal so 2, 3 Sachen sagen, auf die ich mich auch noch freue. Mhm. Eine Sache ist ein neues Buch von Thomas Espedal, das zur Buchmesse rum erscheint. Ja, aber man weiß nicht, ich glaube, das sind eher so gesammelte Sachen irgendwie.
Ach
so.
So.
Aber
so
Tagebuch
was
oder
noch
so.
Da ist,
genau.
Ja.
Aber irgendwie dadurch, dass er mich einfach interessiert und dich ja auch, glaube ich, ist es trotzdem was, über das man dann gerne auch mal reden kann. Ne? Dann hat Edouard Louis schreibt weiter. Edouard Louis hat ja sein erstes Buch über sein, sag ich mal, Wegkommen oder sein Aufwachsen in diesem Dorf in Frankreich geschrieben. Dann hat er ein Buch geschrieben über seinen Vater. Dann hat er ein Buch geschrieben über seine Mutter. Und jetzt hat er noch ein Buch über seinen Bruder geschrieben und damit hat er quasi seine ganze Familie abgearbeitet.
Familie, wirklich. Man ahnt so, der Bruder ahnt so richtig, ich bin irgendwann dran, irgendwann trifft es mich.
Das wäre tatsächlich so, aber der Bruder ist sehr früh an Alkohol gestorben, also früh, aber in seinen 30ern. Und ja, er fragt sich quasi, naja gut, aber ich meine, er fragt sich halt sozusagen, wie ist das passiert, ne? Also das ist das neue Buch jedenfalls von ihm und danach ist seine Familie auch wirklich, ich sag mal, abgearbeitet, wenn man das so sagen kann. Und was mich noch sehr interessiert, wir hatten ja letztes Jahr immer mal wieder über den Booker-Preis geredet. Und da war ein Buch drauf von Rachel Kushner. Sagt die dir zufällig was?
Ja.
Ja, ne? Also die ist ja auch, ich habe von ihr tatsächlich auch jetzt noch nicht wirklich viel gelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Buch von ihr gelesen habe oder nicht. Aber sie gehört halt zu den bekannten amerikanischen zeitgenössischen Autorinnen, so kann man sagen. Und jetzt hat sie ein Buch geschrieben, das heißt See der Schöpfung. Das erscheint Mitte April bei Rowohlt. Und da geht es irgendwie um so eine Agentin, die quasi die ganze Zeit irgendwie so Aufträge macht. Und das ist so ein Spionage-Krimi-Plot eigentlich. Aber muss eben auch ein sehr, sehr guter Roman sein, weil er eben da auf der Booker-Liste war, ne? Und wurde wirklich begeistert besprochen. Und da bin ich einfach mal interessiert, weil ich finde so, ich finde es immer ganz interessant, wenn so Autoren, Autorinnen, die, sage ich mal, eher so im belletristischen Bereich, also im oder wie soll man das nennen, in dem preiswürdigen Bereich, sage ich mal, ne, wo Leute halt schreiben, die dann auf irgendwelchen bestimmten Kulturveranstaltungen halt lesen und so weiter, wenn die sich so Mainstream Themen quasi in ihre Romane holen und dann aber die trotzdem so sehr literarisch bearbeiten, dann finde ich das interessant, geht das auf? Oder ist es dann eher so, dass das ganze Buch einfach nur zu so einem Mainstream-Buch halt wird, ne? Ist es dann literarisch nicht mehr so interessant vielleicht, weil es einfach nur eine Krimi-Geschichte halt erzählt?
Ja.
Oder passiert da halt irgendwas durch dieses Zusammentreffen quasi, weißt du, aus literarischem Anspruch und so einer, ja, Seriengeschichte, Filmgeschichte. Da bin ich auf jeden Fall gespannt und auch auf das neue Buch von Ocean Vuong.
Ist Lyrik oder?
Ich glaube, ein Roman.
Mhm.
Also das ist noch so ein Ding. Und ganz kurz zum Abschluss noch zwei Klassiker. Von Ingeborg Bachmann und Heinrich Böll erscheint ein Briefwechsel zwischen den beiden.
Dir steht immer noch auf dem Tisch der von Bachmann und Frisch.
Ja, das ist so gut.
Immer noch in der Folie.
Und weißt du warum? Weil wir unsere große Briefwechsel-Folge noch nicht gemacht haben.
Die haben wir noch nicht gemacht, aber dann machen wir die.
Und die machen wir, wenn die dann rauskommen.
Oh, dann kann ich wieder Bachmann und Celan reinholen.
Ja, eigentlich können wir einfach nur, wir können es auch einfach nur Bachmann-Briefwechsel nennen, die Folge.
Bachmanns Briefe.
Bachmanns Briefe. Und dann kommt noch, also wird dieses Jahr Rolf-Dieter Brinkmann so ein bisschen, hat er irgendein Jubiläum. Da ist ein, kennst du den überhaupt?
Ja.
Ich nicht. Also ich kenne nur den Namen irgendwie, aber sonst fast gar nichts.
Das gucken wir uns mal ein bisschen genauer.
Ja, genau, das würde ich gerne machen. Es gibt nämlich eine Biografie, es gibt Gedichtbände, die sehr cool aussehen, die jetzt da wieder erscheinen. Und das finde ich einfach mal interessant, sich damit zu beschäftigen. Bei mir ist der jetzt in diesem Tagebuch von Wolfram Lotz begegnet. Und ich habe mich dann so gefragt, okay, was, also der beschreibt den so, weißt du, und das dann, wie du gesagt hast, manchmal wecken ja dann so Bücher so die Neugier und man denkt so, was ist denn mit dem eigentlich los?
Ja, ein also gelesenes Buch, 10 ungelesene, die sich anschließen sozusagen.
Ja, genau, lass uns da mal reingucken. Und damit kommen wir schon Richtung Ende der Folge, oder?
Würde ich auch sagen. Ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, Hoffnung und Verzweiflung wird eine Rolle spielen im Jahr, in
das
den Veröffentlichungen.
So
und das ist auch so die Überschrift für mein Leseverhalten, glaube ich.
Hoffnung und Verzweiflung und vielleicht auch für die Weltlage zurzeit, ne? Ja. Was vom Tage übrig blieb.
Ja, heute wollen wir uns erinnern an Patricia Highsmith, eine Autorin, die in den USA geboren ist, aber meistens in Europa gelebt hat und im Februar vor 30 Jahren in der Schweiz gestorben ist. Warum wir sie jetzt schon im Januar erinnern, ist das Datum ihrer Geburt, der 19.01.1921 in Texas. Sie ist ja bekannt für ihre Kriminalgeschichten, die keine Whodunits sind, also wer es gewesen ist, sondern Whydunits, also so ein bisschen, wie du auch gerade eben schon gesagt hast, klares Genre, aber eben literarisch so ein bisschen neu.
Interesse an der Psychologie und an anderen Dingen, ja.
Und die eben vor allem auf das Warum und nicht auf das Wer schauen. Die Erzählungen sind legendär, auch Klassiker wie der talentierte Mr. Ripley kennt man ja auch von Verfilmungen. Was verbindest du mit Patricia Highsmith?
Tatsächlich die Verfilmung. Also ne, Mr. Ripley gab es ja den Film mit Matt Damon, den frühen und Jude Law und dann gab es ja jetzt die Serie mit Andrew Scott, die ich auch ganz gut fand. Ich fand den Film besser, aber genau.
Mhm. Ja, ich muss sagen, ich verbinde mit ihr vor allem ein Buch, was ich in meiner Jugend bekommen habe vom Diogenes Verlag. Patricia Highsmith Katzen. Da waren halt alle Erzählungen drin, die irgendwas
die
mit Katzen,
über Katzen
zu tun haben.
Oh.
Ja, das ist ja immer so ein Ding, ne, für so Geschenkebücher. Man sucht sich einfach ein Thema und dann nimmt man eine bekannte Autorin.
Und das macht gerade der Diogenes Verlag sehr gerne. Die haben auch Sommerbücher und Ferienbücher.
Richtig. Da hatte ich eben eins von ihr und ebenso unvergessen diese Legende, dass sie mal Schnecken in ihrem BH über die Grenze geschmuggelt hat, weil sie die aus irgendwelchen Gründen mitnehmen wollte. Es gibt auch eine Schneckenerzählung von ihr, vielleicht was dafür. Außerdem von Diogenes hatte ich ja lange auf meinem Tisch liegen, beziehungsweise auf meinem Nachttischchen, die Tagebuchaufzeichnungen und Notizbücher. Das war ein ganz schlimmer Klopper mit über 1300 Seiten.
Aber extremst ansprechend gestaltet.
Ja.
Also ich hatte auch immer wieder Lust, da reinzulesen oder mir das mal zu besorgen oder so. Lohnt sich's? Wie ist
also es ist so, ich habe quasi über mehrere Wochen lang jeden Tag so von diesen Einträgen abends ein paar gelesen.
Ja.
Und es war total spannend. Ich finde auch Tagebücher und Briefwechsel ja grundsätzlich auch so Notate einfach wirklich toll, weil man so ganz nah an solche Literaten herankommt und irgendwie so ein bisschen hinter den bearbeiteten Text gucken kann. Und sie ja auch einfach eine sehr, sehr spannende Figur ist ihres eigenen Lebens. Und
total. Und eine produktive Schriftstellerin gleichzeitig,
richtig,
die viel veröffentlicht
genau.
hat. Ja.
das fand ich ganz spannend und was ich großartig, ich habe es nicht fertig gelesen, weil einfach, ich glaube, das ist ein Buch, wenn man das behalten will und das weiß, dann legt man sich das irgendwo hin, vielleicht sogar aufs Klo, who knows, weißt du, und dann liest du immer, wenn es sich ergibt, wieder rein. Ja. Aber wenn man weiß, ich komme nicht durch und ich würde es danach sowieso nicht behalten, dann ist es natürlich auch eine Investition. Ich habe aber ein Zitat rausgeschrieben, was mir ganz großartig vorkam und was ich auch seitdem, also seit wirklich vielen Monaten mit mir rumtrage. Und den Zettel habe ich dir sogar mitgebracht, der liegt eigentlich mal bei mir zu Hause.
Ein sehr schöner Schrift aufgeschrieben.
Ja, meine super schöne Schrift. Mhm. Und ich lese es vor. Sie hat nämlich in ihren Notizen geschrieben: Mir war heute Abend danach sehr traurig zu sein, also war ich es.
Ja, das ist wirklich schön.
Und damit erinnern wir an diese wunderbare Autorin auf und die Traurigkeit, auf Hoffnung und Verzweiflung, auf Patricia Highsmith.
Ja.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.